Es gibt in den Glaubensfragen, in allen religiösen Fragen oder Sinnfragen, gibt es ja so emotionale Grenzen. Das taucht in unserem Leben eigentlich dauernd auf. Zum Beispiel beim Thema Tod. Versuch einfach mal mit jemandem aus deiner Familie über dessen Sterben zu reden. Von dem wir alle wissen, dass es passieren wird. Es wird uns alle treffen gleichermaßen, in unterschiedlichem Alter. Also es ist eigentlich ein normaler Vorgang, aber es ist auch ein religiöser Vorgang. Ein Sinnvorgang. Und wir haben so unsere emotionalen Schranken und Grenzen. Und manchmal übertreten wir diese Grenzen, aber wir vermeiden es auch gern. Und zum Beispiel am Thema Tod lässt sich das gut fühlen, weil dann sich Beklemmungen einstellen, nicht wissen wollen, bei manchen Hoffnung, bei manchen Verzweiflung. Und das durchzieht unser ganzes Leben, wo es um Sinnfragen, um Glaubensfragen, um Überzeugungsfragen in Bezug auf die letzten Dinge geht. Und das war nicht anders zur Zeit Jesu, es war nicht anders in der ersten Gemeinde, es war nicht anders im Jüngerkreis und es war nicht mal anders bei Jesus selbst. Denn er hätte auch gern manche Teile seines Sterbens nicht so gern gehabt. Und er hat sogar Verzweiflung gespürt im Augenblick des Todes. Und als diese erste kleine Pimpelgemeinde von Jerusalem, der Kleinstkreis, muss man Ihnen ja sagen, so knappe 2 Monate nach Jesu Auferstehung, nach der vermuteten damals Auferstehung, sich getroffen hat, waren die auch nicht anders als dieser Teil der Kirche oder dieser oder dieser oder dieser. Ihr habt euch heute perfekt aufgeteilt, das ist wunderbar. Und wir haben überall so ungefähr 1 Dutzend Leute, glaube ich. Also eine Urgemeinde. Mehr als in einem dieser Blöcke waren die damals auch nicht. Was mit euch da draußen ist, ihr könnt euch irgendwo zugesellen, wo ihr wollt. Aber die Gemeinde, also fühlt euch vielleicht ruhig mal so in so einem Block hier, so als eine kleine Einzelgemeinde, das wird uns gleich noch helfen, die war so wie andere Gemeinden auch. Sie hatte ihre Freuden, ihre Zweifel und ihre religiösen Ängste und Gefühle. Und wenn du jetzt befürchtest, ich könnte noch irgendwelche gruppendynamischen Dinge tun, keine Sorge, das tue ich nicht. Aber in dir wird heute etwas geschehen. Das verspreche ich dir übrigens. Als sie nun in dieser kleinen Gruppe zusammen waren, ich würde mich mal zu euch zählen wollen, weil da glaube ich am wenigsten sind heute Morgen. In unserer kleinen Gruppe also, wenn man da so zusammenkommt, um zu beten und mit Gott in Beziehung zu sein und miteinander zu interagieren, dann würden wir fühlen, das ist gut, dass wir beisammen sind. Wir haben Glauben. 2 Monate nach der Auferstehung fingen auch schon Zweifel an, sich einzustellen, ambivalente Gefühle, draußen rum eine nicht so gläubige Welt, ach wer weiß. Und Jesus hatte ja noch gesagt, macht zu Jüngern alle Völker. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und dass an diesem Tag passieren würde, was dann passiert ist, war nicht erwartet worden. Und es hat sie damals sicherlich ähnlich herausgefordert, wie es uns in unserer kleinen Gruppe hier herausfordern würde oder euch in eurer kleinen oder euch in eurer kleinen. Da bin ich ganz sicher. Und zwar nicht nur, weil es irgendwie übernatürlich wirkt mit Flammen und all solchen Dingen und Geräuschen, sondern auch, weil es über eine emotionale Grenze rübergeführt hat, nein, ich glaube, rübergezerrt hat. Ich glaube, an diesem Tag ist etwas geschehen, was emotional überwältigend war. Und das mag niemand von uns. Ich glaube, niemand ist darauf wirklich vorbereitet, wenn Gott solche Dinge mit uns tut. Uns emotional über eine Grenze führen, über eine Glaubensgrenze führen. Vielleicht hast du das schon mal erlebt in irgendeinem Zusammenhang, aber viele von uns haben das erlebt. Das kann manchmal sehr unspektakulär sein. Dann sitzt du in einem Gottesdienst, mir ist das schon geschehen, zum Glück nicht hier. Ich will nicht, dass mir das hier passiert. ich möchte, dass mir das, wenn es mir schon passieren muss, lieber woanders passiert. Aber ich habe in einem Gottesdienst gesessen und mir sind die Tränen runtergelaufen, weil ich etwas gespürt habe in Bezug auf Gott und mich, was mir nicht angenehm war. Ich habe mich geschämt. Und dann liefen mir die Tränen runter. Und es war in der Situation okay. Ich hätte aber nicht so gern gewollt, dass es hier passiert, wo ihr mich seht. Ich bin ja hier euer Pastor und ich möchte nicht gern das Gespräch der Gemeinde sein und der Pastor hat da vorne rumgeheult und wer weiß, ob er jetzt noch seine Predigt halten kann. Furchtbar. Will man nicht erleben. Ich will es also auch nicht erleben. Über eine Grenze geführt, über eine Grenze rübergesogen. Und das macht verletzlich und ist unangenehm irgendwie. Und es verändert übrigens auch den Glauben. In diesem Fall war die Situation, finde ich, noch ein bisschen freakiger, weil sie ja nun anfingen, in fremden Sprachen zu sprechen, die sie eigentlich nicht konnten und der Heilige Geist da plötzlich etwas getan hat, was dann auch eine globale Dimension angenommen hat und sich über die ganze Erde ausgebreitet hat, dass nämlich plötzlich alle Menschen die Botschaft von Jesus hören sollten. Aber diese globale Dimension möchte ich heute nicht zum Hauptthema machen, sondern unser Verfasstsein in Bezug auf Gott. Unser Herz, was sich mit einer gewissen Gewalt daran hält, sich daran klammert, dass es kontrollierbar bleibt, wie wir glauben und dass es dann auch kontrollierbar bleibt, wie wir als Gemeinde sind. Ich werde am Ende der Predigt nicht hoffen, dass wir so völlig ausflippen. Aber dieser Augenblick, in dem wir Hingabe spüren und in dem Gott auf unser Herz zugreifen darf, auf unser ganzes Sein zugreifen darf und in dem wir das zulassen, an dem komme ich am Pfingstsonntag nicht vorbei. Ich komme da eigentlich nie so ganz vorbei, aber am Pfingstsonntag noch viel schwieriger. Weil ich dabei zuschaue, wie ganz normale Leute etwas erlebt haben, was ihnen sicherlich merkwürdig war und was die ganze Umgebung in Aufruhr versetzt hat, die ganze Stadt Jerusalem in Aufruhr versetzt hat und was Petrus dazu geführt hat, in einem dann schon euphorischen Moment, Noah, in einem euphorischen Moment zum traditionellen Judentum zu sprechen. Und das traditionelle Judentum kannte durchaus auch seine euphorischen Momente und kennt sie bis heute. Wir sehen das jetzt. Das war eine chassidische Hochzeit, wie sie heute noch stattfindet. Und das chassidische Judentum, orthodoxes Judentum, kennt solche Momente. Lauter Männer tanzen in ihren traditionellen Kleidungen mit Schläfenlocken und so weiter. Sie kannten damals auch schon euphorisches Glaubensleben. Und trotzdem waren sie überfordert. Was die Sache für uns nicht besser macht, die wir in einer Kultur des nicht so euphorischen Leben. Das ist uns ja bewusst. Dieses Erlebnis war für sie also auch ganz, ganz neu und es überschritt damals schon die Grenze des guten geistlichen Geschmacks. Niemand wollte so richtig gern dabei sein, wenn solche Dinge passieren. So wie auch in unserer Kirche, also in unserem Gebäude hier, vermutlich einige von uns den Rückwärtsgang einlegen würden, wenn sie hier reinkämen und schon um 10.15 Uhr stehen hier Leute mit erhobenen Händen und singen irgendwelche Lieder, die keiner kennt und reden in irgendwelchen Sprachen, die keiner kennt, dann würden etliche von uns die Gemeinde verlassen. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie ich mich dabei fühlen würde. Und dann kam also sofort eine Deutung auf, die ich als eine damalige naturwissenschaftliche Deutung sehen würde. Also sie haben sich das angeguckt, haben gesagt, sie sind voll des süßen Weins. Und ich glaube, sie haben herangezogen, was man so hatte in Bezug auf Naturwissenschaft. Und wir hören mal so eine naturwissenschaftliche Erklärung des Pfingstwunders.
Wenn man Ethanol konsumiert, gelangt es ins Gehirn. Dort bindet es an Gamma- und Buttersäurerezeptoren, stimuliert diese und hemmt gleichzeitig die Glutamatrezeptoren. Dadurch wird die Reizweiterleitung im Gehirn gestört, ebenso auch im Sprachzentrum. Im Nucleus accumbens werden Endorphine freigesetzt, die zu Euphorie führen. Man hat so also keine Kontrolle mehr darüber, was man sagt oder wie man es sagt. Ist doch logisch.
Also Endorphin, Euphorie, man weiß nicht, was man sagt und wie man es sagt, ist doch logisch. So ungefähr funktionierte die damalige Deutung des Ereignisses und vielleicht bist du in einer Welt groß geworden, die glaubensmäßig so funktioniert. Wir reden uns das zurecht. Wir deuten uns das zurecht. Und Petrus versucht jetzt, eine Deutung, eine Klärung der Situation, in der er beides zusammenhält. Das aktuelle Geschehen, den traditionellen Glauben, der eine Fliege trägt, und etwas, was nicht kontrollierbar erscheint, von dem man sagen muss, dass es in Wahrheit außer Kontrolle geraten ist und eine Neigung hat, außer Kontrolle zu geraten, egal wie wir uns gebärden. Und egal wie sauber wir das in Liturgien, alte Lieder und geschlossene Gebäude einzuzwängen versuchen, der Heilige Geist hat eine Neigung, außer Kontrolle zu geraten und steuert immer wieder radikal in eine Richtung, nämlich dass Menschen Jesus erleben als den Sohn Gottes und ihn auch als Sohn Gottes bekennen und mit ihm leben. Das ist das eine Ziel des Heiligen Geistes. Und die Geschichte hier handelt davon, dass Menschen anfangen, in einer Sprache zu sprechen, die sie nicht konnten, damit Menschen in dieser Sprache von Jesus hören. Und das kontrollieren wollen, dieses Ereignisses, funktioniert nicht. Es kann nicht funktionieren. Und deshalb redet Petrus davon, wie es von alters her gedacht war. Er zitiert den Propheten, er kommt mit den alten Worten daher, um verständlich zu machen, Leute, hier passiert etwas Unkontrollierbares, etwas ganz Aktuelles, etwas, was wir nicht haben kommen sehen, aber es hat zu tun mit Gott und mit dem, was Gott vorausgesagt hat. Wenn wir heute hier darüber nachdenken wollen, was das für uns bedeutet, in 2000 Jahren Kirchengeschichte, also mit einer alten Tradition, dann müssen wir, glaube ich, einen Augenblick da bleiben und es verstehen, dass ja die Mehrheit der traditionellen großen Kirchen weltweit in 2000 Jahren Geschichte dieses Fest, dieses emotionale Fest immer mit angezogener Handbremse gefahren hat. Ich weiß eigentlich von keiner großen Kirche, die wenigstens am Pfingstsonntag mal ausflippt. Also wo es quasi liturgisch vorgesehen ist, dass Konfetti geworfen wird und alle sagen Hurra. Oder Norddeutsch Hurra. Das tut ja niemand. Fast scheint es so, als gäbe es bei uns Menschen ein Bedürfnis, am Pfingstfest lieber auf der Seite derjenigen zu stehen, die diejenigen bekritteln, die vom Heiligen Geist ergriffen sind. Wir haben einen Namen für sie gefunden. Sie heißen Freikirchen. Freikirchen. Und ich weiß gar nicht, warum sie Freikirchen heißen. Vielleicht, weil da Freiheit drin steckt? Vielleicht, weil sie für uns freiwillig sind? Freidenker? Ich habe keine Ahnung, woher der Begriff eigentlich kommt. Ich habe es auch nicht gegoogelt. Aber wir haben einen Begriff für die gefunden, die irgendwie merkwürdig sind, während wir in den großen Kirchen, also in der Landeskirche, so nennen wir sie, irgendwie für uns reklamieren, doch die richtigeren zu sein. Und die einzigen Kirchen, die das weltweit irgendwie so mal Hurra und die erheben die Hände und machen so Sachen, so merkwürdige Sachen, das sind die Freikirchen. Und irgendwie ist das doch in eine merkwürdige Richtung verlaufen, muss man sagen. Wir stehen als evangelische Landeskirche am Pfingstsonntag wirklich blöd da. Denn wenn es bei uns um den Heiligen Geist geht, haben wir eine schwache Kultur, uns hinreißen zu lassen. Das ist bei uns nicht vorgesehen. Ich weiß es und ich kann dir zu einem Glaubensexperiment raten. Wenn Hannah nachher das nächste Lied spielt, spring auf, reiß die Hände hoch Und ich garantiere dir, es wird merkwürdig. Du wirst dich ziemlich allein fühlen auf deinem Platz. Denn es werden nicht alle getan haben hier in diesem Raum. Vielleicht haben es auch nur zwei getan. Und das sind dann die Merkwürdigen unter uns. Wir haben eine schwache Kultur in dieser Hinsicht. Dabei war die Urgemeinde offenbar am Pfingstsonntag zumindest, vielleicht vorher nicht, aber am Pfingstsonntag war das offenbar ein Club von emotional durchlässigen Hippies, die sich haben ergreifen lassen und die haben ein Pfingstfest gefeiert, was so intensiv war, dass es einer Deutung bedurfte, weshalb ja Petrus seine Predigt hält. Wir aber scheinen als Kirche und ich muss ehrlich sagen, auch so ein bisschen wie als Gemeinde, obwohl wir ja schon ziemlich freiheitlich manchmal daherkommen, scheinen irgendwie auf der Seite derer gelandet zu sein, die das eher nicht so können. Manchmal wollen wir es vielleicht, aber wir können es nicht so gut. Und ich werde heute nicht so tun, als ob das gut und richtig wäre. Obwohl ich sagen muss, dass ich selbst auch eine kulturelle Last in mir trage, denn ich bin hier in Schleswig-Holstein geboren, was ein emotionales Gesamtkonzept bedeutet. Und ich trage auch eine familiäre Last. Denn in unserer Familie bin ich, soweit ich über alle Generationen blicken kann, und es gibt bei uns eine Chronik, wo alles Mögliche drinsteht, bin ich, glaube ich, der einzige extrovertierte Mensch, den die Familie Reimann in 40 Generationen hervorgebracht hat. Da ist wirklich niemand anders, der mal extrovertiert war oder von dem wir es wüssten. Die anderen waren alle eher ruhig. Da sagt man nicht so viel. Ich bin bekannt in meiner ganzen Familie als der, der gern redet. Und obwohl das so ist, nein, weil das so ist, breche ich heute eine Lanze für einen emotional wagemutigeren Glauben. Er ist auch wagemutiger, als ich ihn zu leben vermag. Ich kann das gar nicht so gut. Es fällt mir schwer, meine Glaubensemotionen auszudrücken. Meine Glaubensgedanken kann ich sehr gut ausdrücken, aber meine Glaubensemotionen, meine Freude oder mein Leiden, meine Scham oder mein Glück, kann ich nicht so gut ausdrücken. Ich kann nur darüber reden. Zeigen mag ich sie nicht. Ich möchte nicht, dass ihr das seht. Aber am Pfingsttag, wo sich Menschen in der Urgemeinde haben emotional hinreißen lassen, obwohl ihre Kultur das nur zu einem Teil vorsah, am Pfingsttag, an dem sie den Heiligen Geist empfangen haben und wir das feiern, mache ich keinen Schritt zurück. Ich werde nicht zurückrudern und sagen, es ist okay, wenn wir so sind, wie wir sind. Das ist natürlich okay. Aber es ist auch herausgefordert. Und es darf nicht sein, dass wir dieses Urfest der Freude, dieses Urfest des emotionalen Glaubens feiern und dabei das höchste der Gefühle ist, dass wir vielleicht mal mit dem Fuß leise auftippen, während Hannah hier vorne alles Gefühl in ein Lied legt, was von Jesus handelt. Da ist eine Bremse in uns gezogen, die, glaube ich, danach verlangt, die Hunger hat, gelöst zu werden. Es wäre schön, wenn das geschehen könnte. Und deshalb tritt Petrus am Pfingstsonntag vor eine Gruppe von Menschen aus seinem Volk und in einem Moment des Bekenntnisses, an dem die junge Gemeinschaft der Christen, dieser Jüngerkreis, Farbe bekennt, spricht Petrus über das, was auf seinem Herzen ist und über das, was da gerade geschehen ist. Er sagt, was es nicht ist. Und es ist ganz klar, es ist nicht das, was die Skeptiker gedacht haben. Sie sind alle ein bisschen zugesoffen und haben zu viel Alkohol gehabt. Das war es schon mal nicht. Und ich liebe Petrus dafür, dass er an diesem Pfingstsonntag, an diesem Pfingsttag gerade steht, sich nicht distanziert, nicht ausweicht, keinen Schritt zurück macht, sondern schlicht sagt, was er glaubt. Das ist schon mehr, als ich in allen Zeiten meines Lebens getan hätte. Manchmal habe ich mich in Kirchenjargon ergangen, bin zurückgerudert, habe es lieber nicht so genau gesagt oder nicht so deutlich, bin ausgewichen. Aber er steht zu seinen Geschwistern und er kennt seine Rolle an diesem Tag. Was immer auch er emotional gefühlt haben mag, der war Fischer, ob der jetzt für so große emotionale Dinge war, weiß ich nicht. Die beiden Fischer in unserem Altar jedenfalls, diese beiden Schleswig-Holsteiner da, wären wahrscheinlich eher ruhig geblieben. Seine Rolle an diesem Tag zu sortieren, zu erklären, einzuordnen und dazu zu stehen, dass das jetzt Teil seines Glaubens ist, hat er gut gefüllt. Hat er sauber und gerade raus gelebt. Er schlägt seine Bibel auf, er findet den Propheten Joel und er spricht davon, dass es legitim ist, dass es komplett legitim ist, wenn Menschen, die an Gott glauben, Sachen erleben und Sachen tun, die merkwürdig sind. Es ist okay, wenn du in deinem Leben Dinge erlebst, die du selbst merkwürdig findest, vielleicht ein bisschen mit Gänsehaut, vielleicht ein bisschen mit Ehrfurcht, vielleicht ein bisschen mit Verwirrung. Das ist in Ordnung, denn es geht um nichts anderes als um Gott selbst, mit dem du ja in Beziehung stehst. Und deshalb sagt er, zitiert er den Propheten Joel, der sagt, in den letzten Tagen spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Jünglinge sollen Gesichte sehen und eure Alten sollen Träume haben. Ich weiß nicht, du bist ja Sohn oder Tochter, ob du mal am Frühstückstisch, weil der Heilige Geist zu dir gesprochen hat, eine Weissagung abgelassen hast und gesagt hast zu deinen Eltern, Gott hat zu mir gesprochen und Folgendes wird passieren. Das ist das, wovon Joel gesprochen hat und was Petrus hier anwendet, um deutlich zu machen, wie ausgeflippt diese ganze Sache mit dem Heiligen Geist ist. Es geht um nichts weniger als das. Es geht um junge Leute, die Gesichte sehen. Das sind also Visionen einer Zukunft. Wenn du gerade auf Netflix Barbaren geguckt haben solltest, das geht um die Varusschlacht, ich habe es gerade gesehen, da geht es um eine Seherin, die Zukunft sieht der Varusschlacht im Teutoburger Wald. Mit Feuer und Wasser. Um sowas geht es hier. Um abgefahrene Sachen. Und Joel sagt, und Petrus zitiert ihn, das ist Teil unseres christlichen Glaubens. Dass alte Leute Träume haben, in denen Gott ihnen erscheint und zu ihnen spricht, ist Teil unseres christlichen Glaubens. Und da mir das schon passiert ist, weiß ich jetzt, dass ich gesetzlich betrachtet alt bin. Ich habe nämlich geträumt und bin davon wach geworden, weil Gott zu mir gesprochen hat. Im Oktober 2015 mit den Worten, ich streite für dich, bin ich wach geworden. Gott tut solche Sachen. Und er tut es nicht nur an allen möglichen Leuten, sondern jetzt kommen wir wieder zu unseren kleinen Gemeinden, zu uns, die wir in solchen kleinen Urzellen stecken könnten. Und er verändert dann etwas, wenn eine oder einer in so einem kleinen Club so etwas erlebt. Sollte Wilfried, ein anerkannt alter Mensch, Wilfried, etwas träumen, und es uns sagen, Gott hat zu mir gesprochen in meinem Traum und ich habe eine Zukunft gesehen für meine kleine Gemeinde, dann würden wir vielleicht, weil wir das nicht gewöhnt sind, skeptisch reagieren. Aber ehrlich, Leute, es ist Teil unseres Glaubens. Und Petrus sagt am Pfingstsonntag zu uns nichts anderes als, nehmt das doch bitte an. Lasst es gelten. Macht es nicht klein, redet es nicht weg, bremst es nicht, diesen emotionalen Glauben. Wenn es nicht für dich ist, okay, musst du ja nicht. Du musst die Hände nicht heben, du musst nicht die eine oder der eine sein, der hier die Hände hebt, weil irgendwie dir das sinnvoller erscheint, deinen Glauben so zu leben. Aber es gehört in unseren Glauben hinein, eine Gemeinde zu sein, in der das Platz hat. Und es ist mir vollkommen Wurst, ob unsere Tradition, unsere bisherige Kultur uns gelehrt hat, dass das der einzige Weg sei, ohne diese Seite unseres Glaubens zu leben. Denn Pfingsten ist das Fest genau dieses Glaubens. Und Pfingsten steht, das Pfingstereignis steht für diesen Aspekt unseres Glaubens, von dem ich glaube, dass wir etwas davon haben können, auf jeden Fall aber, dass wir uns dazu herausfordern lassen sollen. Petrus geht sogar so weit, dass er sagt, die Knechte und die Mägde, also die Unterprivilegierten, werden daran teilhaben. Diejenigen, die damals Leibeigene waren, werden daran teilhaben. Und sie werden zu Prophetinnen und Propheten werden. Er ist sogar geschlechtergerecht in dieser Sache. Auch das gehört an dieser Stelle zum Evangelium. Geschlechtergerechtigkeit, beide sollen teilhaben. Und es steht für mich heute eine Frage im Raum, die mich nicht loslässt, die mich noch nie loslässt und die in meiner Seele klingt, von den frühen Tagen meines Glaubens mit so 12 oder so an. Und ich sage sie euch auch wenn sie für mich kompliziert zu beantworten ist und ich es schwer habe, diesen Teil meines Glaubenslebens auch zu leben. Es ist die eine Frage, lässt du dich hinreißen vom Heiligen Geist, Lars Reimann? Lässt du dich hinreißen vom Heiligen Geist? Kannst du es geschehen lassen, dass Gott etwas an dir tut, dass er dich über deine Komfortgrenze reißt und Dinge mit dir tut, in dir tut, an dir tut, die außerhalb deiner Kontrolle sind? Und diese Frage möchte ich dir heute zumuten, weil ich nicht glaube, dass du eigentlich mit Jesus leben kannst, ohne mit dieser Frage zurechtzukommen. Kontrolle abzugeben. Eine Frau oder ein Mann, ein Mädchen oder ein Junge zu sein, die sich Jesus in die Hand geben und die dem Heiligen Geist erlauben, Dinge in dir zu wecken, Liebe, wo du Abneigung spürst, Bewegung, wo du gern stillstehen möchtest, Erneuerung, wo du gern beständig sein möchtest, die an unseren Grenzen rumkratzen und uns unkomfortabel erscheinen. Und uns lieber einen Schritt zurückführen möchten. Lässt du dich hinreißen vom Heiligen Geist? Darf er deine Emotionen ergreifen, dich bewegen? Mir persönlich fällt das schwer, aber doch will ich es. Petrus schließt mit den Worten, es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Und ich sehe darin eine große Ermutigung, nicht nur sein Leben Jesus zu geben, sondern ihm deshalb vertrauensvoll sein Leben zu geben, weil wir dann gerettet sind bereits und weil uns das in Freiheit führt, auch in eine Freiheit, Dinge an uns geschehen zu lassen, die uns schwerfallen. Und deshalb möchte ich mit euch beten jetzt. Heiliger Geist, du siehst, dass es uns schwerfällt, manchmal unerträglich schwerfällt, uns gehen zu lassen mit unseren Gefühlen in Bezug auf unseren Glauben. Dass wir gern festhalten wollen an unserem Verstand, an unserer Sicherheit, die wir fühlen, wenn wir bleiben, wo wir sind, wenn wir bleiben, wie wir sind. Und deshalb wollen wir dich möchte ich dich einladen gegen meinen Verstand, gegen meine Sicherheit, gegen mein Streben, gegen mein Festhalten. Dass du in mein Leben kommst, dass du in unser Leben kommst und uns hinreißt, über die Grenze führst, uns durchlässig machst für dein Wirken, für dein Wollen, für dein Streben. Und bitte lass uns als Gemeinschaft, als Gemeinde durchlässig sein dafür. Führ uns einen Schritt weiter. Mach uns zu überzeugten, fröhlichen, durchlässigen, ausgeflippten Menschen, die zu dir gehören. Amen. Und die Folge war, dass eine Gruppe, die nicht größer war als so ein Kirchenschiff, sich auf den Weg gemacht hat in den Mittelmeerraum und schlicht und ergreifend die gesamte bekannte Welt und am Ende den gesamten Planeten Erde mit der Botschaft von Jesus konfrontiert hat. Und heute sind wir Milliarden Christen. Auch wenn in Deutschland die Kirche schrumpft und schrumpft und schrumpft, wächst sie weltweit, weil am Pfingstmontag diese Menschen auf dem Weg waren und von dem, was sie am Pfingstsonntag erlebt haben, weitererzählt haben. Und das können wir hier in unserem kleinen Mikrokreis auch. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn.